Wir sind
links
und launig
mit Josefine Ortlieb
und Kira Braun.
Hallo, es ist Montagabend und ich gehe heute live auf Instagram mit Kira Braun. Ihr könnt euch das aber auch anhören auf unserem Podcast links und launig. Ich freue mich, wenn Kira gleich dazu stößt und bin irgendwie ganz froh, nach 2 Wochen Pause nochmal die Kira zu sehen und nehme sie jetzt dazu. Und es passiert nichts. Ah doch, Kira.
Hallo Fine, hi, schön dich zu sehen.
Alles gut?
Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin super entspannt. Ich hatte die letzten 14 Tage Urlaub und habe den Urlaub ausnahmsweise mal nicht woanders verbracht, sondern zu Hause. Und ich muss sagen, das war auch mal sehr entspannt. Normalerweise fahre ich echt super gerne weg, aber das ist ja auch irgendwo immer ein bisschen Stress. Und so hatte ich jetzt echt mal Zeit, viel zu entspannen, Bücher zu lesen, auf der Couch rumzuliegen, und das war sehr entspannend. Und wie geht's dir, Fine? Was hast du die letzten Tage so getrieben?
Ja, also ich hab mir auch so ein bisschen Ruhe gegönnt muss aber sagen, dass mein Fazit nicht so positiv ausfällt wie deins, weil ich schon merke, dass sozusagen so eine Art Tapetenwechsel schon auch entscheidend ist für eine wirkliche Erholung, zumindest bei mir. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, alles dafür tun, dass wir auch irgendwie im Sommer oder auch im nächsten Jahr nochmal reisen können. Ich glaube, die Art von Reisen wird sich trotzdem verändern, weil ich habe jetzt auch nochmal so im nahen Umfeld nochmal erlebt, wie schön eigentlich das Saarland ist.
Das stimmt total.
Oder auch andere Bundesländer, die um uns rum sind. Mhm. Und dass es gar nicht mehr so darum geht, die krasse Fernreise zu machen. Ich glaube, das wird sich ein bisschen verändern. Trotzdem Tapetenwechsel. Also ich gebe ja zu, dass ich noch oft Tapetenwechsel habe durch Saarbrücken und Berlin. Das ist ja dann schon nochmal so ein bisschen Unterschied. Und da sehen die Wohnungen auch ganz anders aus. Das ist zumindest der Tapetenwechsel. Aber also so richtig positiv ist es nicht, aber es war schon mal ein guter Anfang zur Entspannung. Aber es freut mich, dass du so entspannt bist.
Gibt es eigentlich einen Ort, an dem du lieber bist? Also wenn du jetzt Freizeit hast, bist du dann lieber in Berlin oder in Saarbrücken? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Ich kann das ziemlich klar sagen, weil ich viel lieber in Saarbrücken bin. Alles andere wäre
ja auch die falsche Antwort.
Nee, aber natürlich ist es so, weil hier ich ja auch einfach Freunde hab, Familie hab, ne? Also dann ist man irgendwie einfach, glaube ich, dann lieber auch nochmal, hat man so was Heimeliges.
Ja,
und
voll.
Berlin, ja, geht gerade halt auch nicht so viel so. Ich meine, die ganzen guten, ich gehe natürlich nur in Cafés und nicht in Bars.
Ich
war
gerade sagen, Clubs.
Die haben ja auch im Moment, zu. Das heißt, es ist halt witzig. In den Zeiten, wo sozusagen Berlin spannend war, hatte ich halt nie Zeit dafür. Also ja, auch kein Wochenende frei, um mal zu sagen, nee, das Wochenende gönne ich mir mal. Und jetzt hätte ich irgendwie die Zeit und es geht nichts. Also ich glaube, so geht's gerade vielen.
Ja. Und jetzt gerade bist du aber auch in Saarbrücken. Ist diese Woche keine Sitzungswoche oder?
Doch. Es ist Sitzungswoche und ich habe aber eine kleine Zahn-OP gehabt am Freitag. Genau, und musste jetzt heute nochmal zur Nachkontrolle und deswegen geht's ein bisschen später nach Berlin. Ich habe noch meine Zähne, also musste noch was an Zähnen gemacht kriegen während Urlaub.
Das ist auch voll unangenehm. Ich finde auch generell Zahnschmerzen sind so ziemlich die unangenehmsten Schmerzen, die man haben kann. Ich finde, das strahlt so voll in den Körper aus. Das ist so ein richtig ekelhafter Schmerz. Da hilft auch oft keine Ibu oder so. Und das...
man fühlt sich auch die ganze Zeit unwohl und so, ja, alles gut. Das Gute ist, ich kann halt nicht so viel reden, dann kannst du mehr reden. Ja. Ich wäre das doch genau dein
Ach,
Ding.
Genau mein Ding. Wird ja immer besser. Ja, Fine, und ich bin heute ja auch mit Fragen dran. Und ich dachte, ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus und mit einer Frage, von der ich jetzt schon weiß, dass du eigentlich keinen Bock auf die Frage hast.
Oh, geil. So sweet von dir.
Ja, ich weiß. Aber ich habe gedacht, komm, jetzt haben wir uns 14 Tage nicht gesehen, da müssen wir jetzt auch direkt mal gut starten. Mhm. Und zwar, Fine, kriegen wir ja gerade alle mit, dass es ganz schön viel politische Debatte in Berlin gibt. Natürlich rund um Corona, vielleicht kommen wir da ja auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber vor allem auch intern in den Parteien, während SPD sich ja schon entschieden hat, wer als Kanzlerkandidat antritt, sind die anderen Parteien ja eher am Rumschlawinern. Die Grünen hatten ja schon bekannt gegeben, dass sie am 19. April, ich glaube, das ist genau in einer Woche, bekannt geben wollen, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und die Union hatte ja keinen Fahrplan, hat jetzt sich spontan dazu entschieden, eine kleine Feder aufzumachen und öffentlich darüber zu diskutieren, ob es nun Söder oder Laschet werden. Und da wäre die erste Frage an dich, wer wird der künftige Oppositionsführer unter Scholz?
Das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen gut formuliert. Ich glaube, die haben wir hier auch schon mal besprochen. Und ich versuche mich zu erinnern, was ich gesagt habe, um sozusagen...
Das war sehr diplomatisch, glaube ich, ja. Ich wollte dich eigentlich rausstrecken heute.
Ja, ja, um stringent zu bleiben, aber natürlich mische ich mich nicht in die Personalfragen anderer Parteien ein. Ist das diplomatisch
genug? Das war auch, glaube ich, genau die Antwort.
Und das ist genau, ach, das ist auch die Antwort, die dich nervt. Ich will nur eine Sache dazu sagen, weil es mich heute so ein bisschen, wo ich gedacht habe, der Tweet ist wirklich... Den könnte man heute genauso, aber aus SPD-Perspektive schreiben. Und zwar gibt es so einen Tweet von Markus Söder, wo er, als wir Olaf Scholz nominiert haben, der SPD vorgeworfen haben, naja, jetzt irgendwie Parteipolitik und Wahlkampf zu machen, während gerade das Land vor größeren Herausforderungen steht. Und ich finde, deswegen bin ich so vorsichtig, weil halt genau so Sachen fallen dir halt dann genau in so einem Moment auf die Füße.
Ja, das stimmt allerdings. So. Ja, also ich bin auch mal gespannt, was jetzt die Woche irgendwie bei rumkommt. Muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil gerade irgendwie so wichtige Entscheidungen anstehen. Wir sehen gerade voll, wie deutschlandweit die Zahlen wieder hochgehen, wie Inzidenzwerte steigen, aber auch wie man immer mehr Hilferufe auch nochmal aus dem Gesundheitssystem bekommt und viele schildern, dass man einfach wahnsinnig überfordert ist, dass die Intensivbetten knapp werden und dass jetzt eigentlich gerade der Zeitraum für was anderes ist, als irgendwie einen Kanzlerkandidaten zu küren. Also Zeitpunkt wahnsinnig schlecht gewählt und ich glaube, es sollten jetzt eigentlich andere Debatten sein, die wir führen und nicht dieses Hin und Her und diese ganze PR-Geschichte, Pressekonferenz und ja, wer nicht mal, das habe ich heute auch auf Twitter gelesen, wer nicht mal irgendwie einen Weg hin zur Kanzlerkandidatur planen kann, sollte wohl nicht damit beauftragt werden, das ganze Land zu leiten, das ist vielleicht auch viel verlangt.
Ja, ist auch nicht so einfach, aber trotzdem ist es wirklich krass, weil ich meine, du sagst, es wären gerade andere Debatten zu führen. Wir führen gerade andere Debatten, ja. Und die machen halt nicht mit, weil sie erstmal irgendwie jetzt ihren internen Kram lösen müssen. Und das ist wirklich schwierig, ja. Und ich bin froh, dass zumindest diese Frage nach dem Infektionsschutzgesetz, das wir jetzt nochmal anpacken, auch durch Ralf Brinkhaus und andere in der Union ja mit vorangetrieben wird. Das ist auch echt wichtig, weil ich glaube, wir brauchen das jetzt irgendwie zur Verständlichkeit, zur Klarheit. Das ist irgendwie für mich echt so gerade ein Punkt, der mich total erleichtert, dass wir jetzt wirklich nochmal irgendwie klare Regeln an die Hand bekommen für alle. Und deswegen denke ich so, ja, okay, wir kriegen es hin, weil Olaf Scholz klare Entscheidungen trifft, wir kriegen es hin, weil wir als Fraktion zumindest das mit vorantreiben und keine Ahnung, was macht eigentlich Markus Söder und wie sehen eigentlich die Zahlen in Bayern aus?
Was sind denn eigentlich die klaren Regelungen? Ich habe jetzt eine Sache eben gelesen, woraus ich glaube, ich das Kabinett jetzt geeinigt hat, was ich echt super gut finde, und zwar die Testpflicht in Betrieben. Da frage ich mich echt, das ist für mich irgendwie unverständlich, warum das jetzt so lange gedauert hat. Hubertus Heil hat das ja echt schon, ich glaube, bei der letzten Ministerpräsidentinnenkonferenz im Vorhinein gefordert, sage ich mal. Und auch viele andere, nicht nur SPD-geführte Länder, sondern Abgeordnete und viele weitere. Und da wurde ja erst auf Freiwilligkeit gesetzt. Dabei ist ja irgendwie klar, dass gerade im Innenraum und dort, wo viele Leute zusammenkommen, was ja einfach die Betriebe, wo kein Homeoffice ist, sind, dass es da irgendwie immer noch nicht eine feste Regelung gab, aber das scheint ja jetzt anscheinend geeint zu sein, oder?
Genau, also das Kabinett tagt morgen und das ist die Frage, das wird halt dann sozusagen im Arbeitsschutz geregelt, also dieses verpflichtende Testangebot, was die Unternehmen in Zukunft machen müssen, ihren Beschäftigten. Also das ist ja immer die Frage, verpflichten wir die ArbeitnehmerInnen oder verpflichten wir eben die Unternehmen, die Tests anzubieten? Ja. Das ist der Weg, der jetzt gegangen werden soll, den ich auch für richtig halte, weil gerade so große Unternehmen haben ja auch schon bewiesen, dass sie es können. Also zum Beispiel bei der ZF können sich PendlerInnen schon testen lassen, weil sie einfach diese Tests brauchen, um überhaupt nach Deutschland einreisen zu können und sich hier bewegen zu können. Mhm. Und ich glaube, gerade die Großen, ja, können das echt gut bewerkstelligen. Bei den Kleinen ist halt die Frage, ob man nicht auch stärker mit Selbsttests arbeitet, ob man zum Beispiel einfach eine Person im Unternehmen benennt, ich sag mal, der oder die Testbeauftragte, die dann halt die Selbsttests auch kontrolliert und bescheinigt, weil das muss ja auch, ne, also du brauchst ja auch Bescheinigungen oftmals, um manche Dinge tun zu können. Und aber ich glaube, das lässt sich halt alles regeln. Und wie du sagst, es ist ein bisschen krass, also wir haben immer gesagt, testen, testen, testen. Und irgendwie kommen wir aber jetzt erst drauf, dass wenn es nicht läuft mit Freiwilligkeit, dass man dann halt eben ja, Verpflichtungen, Angebote macht. Und ich glaube, das ist ein super guter Weg. Ne? Also es ist ja jetzt immer unabhängig, aber dann ändern wir halt noch gerade das Infektionsschutzgesetz. Das ist der andere Part, den wir mitregeln, der dringend gemacht werden muss, um diese Notbremse, auf die sich die Ministerpräsidenten ja gemeinsam schon eigentlich geeinigt hatten und dann irgendwie alle den Saal verlassen haben und dann Kurzzeitgedächtnis verloren gegangen ist, dass sie sich eigentlich darauf geeinigt hatten, die schreiben wir halt jetzt fest. Ne? Ja. Also das ist jetzt eine klare Nummer. 100 bedeutet sehr, sehr strikte Schließungen. Es gibt gerade noch eine Debatte darum, wie die Ausgangssperren wie die gestaltet werden können, weil das ja schon echt ein krasses Mittel ist, über das wir hier auch schon oft geredet haben. Genau, aber die Frage ist, es muss ja der Einzelhandel, ich sag mal, braucht, der Lebensmitteleinzelhandel muss aufbleiben, aber wir wissen ja, dass dann wir keine Außengastronomie offen lassen sollten, wenn die Zahlen so hoch sind. Und die Schulen, da ist dann wirklich Distanzunterricht ab 200, ab einer Inzidenz von 200 verpflichtend.
Ja, ich finde es auch gut, die Bundesschülerkonferenz hat sich jetzt da auch ausgesprochen, dass auch die Schülerinnen und Schüler eine Testpflicht in Schulen fordern. Im Saarland kommt es für die weiterführenden Schulen jetzt am 19. April. Das halte ich auch für wichtig, einfach weil es eine Sicherheit gibt, gerade wenn viele Menschen zusammenkommen, dass man sich dann mindestens zweimal die Woche Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch Schülerinnen und Schüler testet, um diese Sicherheit zu haben. Und bevor es verpflichtend war, war es leider auch so, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler bereit dazu waren, dass es manche halt nicht gemacht haben. Und wenn man das jetzt nicht machen möchte als Schülerin oder als Schüler, dann gibt es weiter ein Angebot für den Fernunterricht. Das ist, glaube ich, die Regelung, wie es jetzt momentan für Saarland beschlossen ist. Aber ich finde es gut, dass dann auch gerade so Schülerinnen, Vertreter und Vertreterinnen sich dazu bekennen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, weil man richtet sich ja auch schon nach dem, was dann irgendwie andere an der Schule sagen. Und deswegen finde ich das eine gute Sache.
Ja, naja, klar, ich finde es auch. Ich habe jetzt auch gehört aus Grundschulen, wo dann irgendwie SchülerInnen das von zu Hause irgendwie, also ich meine, es gibt natürlich auch im Moment krude Theorien und Menschen, die vielleicht krude Theorien haben und die auch an ihre Kinder weitergeben, ne? Das muss man auch immer so ein bisschen, das wird nicht die Großteil sein, aber das muss man ja auch sehen. Das wird's auch geben, ja. Deswegen ist, glaube ich, regelmäßiges Testregime total wichtig. Ich habe heute noch mal lange diskutiert über die Frage in Kitas, wo das ja bei Kleinkindern noch mal ein bisschen anders die Frage ist. Ne? Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also brauchen wir auch ein Testregime, aber ob das sozusagen so verpflichtend sein muss, das weiß ich nicht, weil, und das ist ja eigentlich der große Erfolg, wenn wir jetzt in den Betrieben hinbekommen, dass die Beschäftigten dort regelmäßig getestet werden, dass Menschen, die jetzt nicht in Erwerbsarbeit sind, dass die Bürgertests in Anspruch nehmen können. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass zumindest die Kleinsten geschützt davor sind, dass sie Infektionen durch ihre Eltern bekommen. Und dann hätten wir schon ein großes Infektionsrisiko aus den Kitas raus. So. Ja. Ne? Also das wäre ein Weg, dass man Testregime macht, ja, aber ob das verpflichtend sein muss, weiß ich nicht. Aber das sind halt alles so Debatten, die muss man führen, ne? Weil ich glaube, da gibt es immer für alles ein Für und Wider, ja. Das ist halt irgendwie klar. Und ich glaube, die Verdi war es, die da verpflichtend auch gefordert hat, in Kitas zu testen. Wie gesagt, ich wäre da wesentlich vorsichtiger und halte das für schwierig und glaube, dass man halt sozusagen drumherum die Umgebung von sehr kleinen Kindern richtig gut testen muss, um sozusagen auch kleine Kinder zu schützen.
Ja, und für die eben die Sicherheit zu geben. Das stimmt. Ja, ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch in meinem Urlaub, auch wenn es sehr entspannt war, natürlich viel mit dem sogenannten Saarland-Modell beschäftigt. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen gehabt hier in unserem Podcast. Und zwar ist es ja im Saarland so, dass wir als erstes Bundesland eine Modellregion für eine Öffnungsstrategie sind. Das heißt, mit einem negativen tagesaktuellen Schnelltest darf man zum Beispiel die Außengastronomie wieder nutzen, zum Beispiel aber auch Fitnessstudien, körpernahe Dienstleistungen, Kunst- und Kultureinrichtungen wurden geöffnet. Das Saarländische Theater hat seit Donnerstag letzter Woche wieder geöffnet. Das waren so ein bisschen die Lockerungen, sage ich mal, die vorgenommen wurden. Und da bin ich so ein bisschen, ja, eigentlich gar nicht hin und her gerissen, sondern ich halte das für richtig, dass man vorsichtige Öffnungen mit einer krassen Teststrategie macht. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir irgendwie nach vorne kommen können. Aber ich halte den Zeitpunkt, der gewählt wurde, nämlich direkt nach Ostern für falsch. Weil klar, Saarland kann sich jetzt nicht vom Bundestrend lossagen und bei uns steigen die Inzidenzwerte auch krass. Jetzt schon 3 Tage über 100. Und da finde ich es irgendwie sehr gewagt, weil es ist ja auch so ein psychologischer Effekt, sobald man irgendwie von Lockerungen spricht, passiert ja was mit einem, man hat irgendwie nochmal neue Hoffnungen, traut sich vielleicht auch wieder mehr, weil man ja schon auch ein Vertrauen in die Politik hat, die einschätzen kann, ob so Öffnungsstrategien möglich sind oder nicht. Und weil einfach für vieles auch kein Test gebraucht wird. Es ist ja zum Beispiel so, wenn man mit einem weiteren Haushalt, also innerhalb der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen in die Außengastronomie geht, braucht man gar keinen Test. So klar, dann kann man sagen, wie viel findet im Endeffekt, das glaube ich auch nicht, dass in der Außengastronomie viele Infektionen stattfinden. Ich meine, man sitzt draußen mit Abstand, wenn größere Mengen, also Kontaktbeschränkungen, wie sie gerade sind, nicht eingehalten werden. Es dürfen ja bis zu 10 Personen hin, brauchen alle einen negativen Test. Jetzt, da das Ampelmodell im Saarland ja auch auf gelb gesprungen ist, brauchen, glaube ich, alle sogar einen negativen Test. Das müsste ich aber nochmal nachschauen.
So, naja, auch für den Einzelhandel, genau. Ja. Seit heute, wenn ich das richtig weiß, auch für den Einzelhandel und so, aber das ist halt genau das, was ich eben meinte. Ich bin da voll bei dir zu sagen, okay, wir brauchen halt auch irgendwie eine Perspektive und die muss halt auch klar formuliert sein und das war, glaube ich, auch ein Versuch, aber ich habe ab einem gewissen Punkt nicht mehr verstanden, wenn man sagt, wenn man von Notbremse spricht in einer Ministerpräsidentenkonferenz, die ich für total wichtig halte, weil eine 100er Inzidenz krass ist und bedeutet, dass irgendwie manche von diesen 100 in Krankenhäusern landen und im Zweifel auf Intensivstationen landen.
Leider,
Und dann habe ich nicht verstanden, dass man halt sozusagen über 100 bei Gelb ist.
Ja.
Und
es wird halt verwässert.
Rot, genau, und Rot ist halt irgendwie Überlastung des Gesundheitssystems. Und dafür brauche ich dann aber auch feste Kriterien, weil du musst ja irgendwie sagen, was bedeutet eine Belastung? Also bedeutet die Überlastung des Gesundheitssystems, wenn das letzte Intensivbett im Saarland belegt ist? Oder wenn noch 10 frei sind und wir sagen, okay, jetzt, wir wissen eigentlich, die, die sich heute infizieren, davon werden welche in 2 bis 3 Wochen auf der Intensivstation landen. Eigentlich muss man ja immer mindestens 2, 3 Wochen vor der Zeit sein, um eine Überlastung beurteilen zu können. Und das war mir so schwammig formuliert. Und deswegen ist auch diese Frage, ich weiß, dass man sich nicht nur an Inzidenzen ausrichten sollte, ist ja klar, aber die Inzidenz ist ja schon bei der Frage der Belegung, ne, bei der Frage der Belegung der Intensivbetten und der Krankenhauskapazitäten ist das gerade der einzige Wert, der irgendwie verlässlich ist, wo man wirklich modellieren, wie das sehr gute Modellierer machen kann, weil wir Richtwerte haben, wie viel von den über 100 Inzidenzen, wie viele davon halt in Krankenhäusern und in auf Intensivstationen landen. Das kann man sagen, ob das am Ende alles genauso eintritt. Darüber kann man diskutieren, ne? Aber das ist doch krass. Und dann zu sagen, okay, wir lassen es laufen, das hat mir ein bisschen Angst gemacht tatsächlich. Und deswegen war ich überrascht, also überrascht von dieser, von diesem forschen Schritt von einem Ministerpräsidenten, der irgendwie am Tag vorher noch in der MPK saß oder 2 Tage vorher und irgendwie da auch die teilweise harten Regelungen mitgetragen haben und gesagt haben, wir brauchen über Ostern wir brauchen irgendwie über Ostern eine Osterruhe und dann mit Öffnungen rausgeht. Das,
ich muss halt
auch sagen, man hätte ja noch ein bisschen an dem System feilen können, wenn ich das noch ganz kurz, also man hätte ja jetzt noch nicht aufmachen müssen und man hätte ja dieses Saarland-Modell, was ja ein gutes Framing ist an sich, hätte man ja einfach noch ein bisschen weiterentwickeln können und hätte zum Beispiel mal sagen können, was bedeutet ein Modell? Also ein Modell hat ja auch was mit wissenschaftlicher Begleitung zu tun. Ganz richtig. Und da weiß ich auch gerade nicht, wie jetzt sozusagen das wissenschaftlich begleitet wurde, ja. Dass jetzt irgendwie 2 Tage war jetzt Terrassenwetter, dass jetzt 2 Tage in Saarbrücken auf den Terrassen Kundschaft war. Mhm. Also wer hat das wissenschaftlich begleitet? Aber das ist also mir alles ein bisschen unverständlich und damit fühle ich mich nicht wohl. Also es macht mir wirklich ein ungutes Gefühl, weil es mir große Sorge bereitet, wie die Zahlen steigen.
Ich fand es halt auch irgendwie ja, sehr merkwürdig, weil Tobias Hans ja sehr paternalistisch auch immer auf Verschärfungen hingewiesen hat und so sehr ja, die Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten hat, sich an die schärferen Regeln zu halten. Und er eigentlich auch immer wahrgenommen wurde bundesweit als derjenige, der so ein bisschen in die Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten einschlägt und eher für sehr strikte Regeln steht. Und dann kam mir diese eigentliche Kehrtwende hin zu diesem Öffnungsmodell. Das habe ich irgendwie als wenig glaubwürdig empfunden. Und als du gerade eben auch davon gesprochen hast, was bedeutet eigentlich Überlastung der Gesundheitssysteme, ist mir auch nochmal klar geworden, wie das eigentlich wohl für Beschäftigte im Gesundheitswesen sein muss, die seit Monaten an ihre Belastungsgrenze kommen und auch darüber hinaus, die wirklich jetzt Menschen beim Sterben zusehen mussten, die ein echt schlimmes Jahr hatten. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele über ihre persönlichen Grenzen hinweggegangen und haben so viel ausgehalten, dass man denen jetzt ja mit der Notbremse da irgendwie auch ein Stück mehr Schwierigkeiten bereitet, weil wenn es so ist, dass Gesundheitssysteme überlastet sind, ist es einfach zu spät. Man muss die Notbremse viel, viel früher ziehen und zwar eigentlich, wie du sagst, bei einer festen Inzidenz, weil das ist halt auch wichtig für, ja, dass man diesen Richtwert hat. Zum einen natürlich für Gastronominnen und Gastronomen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, dass man weiß, bei der Zahl, daran kann ich es festmachen, brauche ich zum Beispiel nicht mehr einkaufen zu gehen für meine Außengastronomie oder brauche ich keine Termine mehr auszumachen und so weiter. Also eine Planungssicherheit zu haben. Aber wie gesagt, eben auch für die Beschäftigten, die wirklich schon lange an ihre Grenzen kommen, dass man denen das irgendwie jetzt noch zumutet und da irgendwie zulässt, dass die Situation sich zuspitzt. Also da wäre ich echt froh, man hätte das anders geregelt, weil die Kriterien auch einfach nicht transparent sind. Wer entscheidet das, wann überlastet ist? An welchen Kriterien wird entschieden? Wie du gerade eben schon die Frage gestellt hast. So. Und das, finde ich, muss, bevor man eine Modellregion ausruft, auch von einem Ministerpräsidenten durchdacht worden sein.
Genau, und wenn ich noch einen Satz, du hast hundertprozentig recht damit, und noch einen Satz dazu sagen darf, das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, dass diese Kapazitäten auf den Intensivstationen ja nicht leere Betten sind, sondern das sind Menschen, die in diesen Betten liegen. Also das ist ja irgendwie so, wir reden hier irgendwie um Menschen, die im Zweifel Langzeitfolgen haben, im schlimmsten Fall, oder halt an dieser Krankheit versterben, so, ne? Und diesen Kampf gegen diese Krankheit nicht gewinnen. Und das ist halt dann irgendwie so, wenn man sich das klar macht, finde ich das alles irgendwie nochmal viel, viel bedrückender. Ja. Muss ich echt sagen, dass mir das super nahe geht. Ja. Dass das irgendwie zeitweise dann auch wieder vergessen wird.
Ja, ich glaube, vielen geht die Situation gerade sehr nah. Und deswegen fand ich eine Aktion bzw. Aktionswoche sehr, sehr schön, die gerade die Stadt Saarbrücken macht. Und zwar die Glückswoche sozusagen. Und die Stadt Saarbrücken macht über 65 Veranstaltungen und Aktionen auf der Suche nach Glück und der Debatte darüber, was das eigentlich bedeutet. Und die schreiben auch auf ihrer Seite, dass es da gar nicht darum geht, irgendwie Corona-Unglück runterzuspielen oder irgendwie diese negativen Erfahrungen von Menschen klein zu sprechen, sondern dass es darum geht, zu versuchen, sich auch ein bisschen nochmal, weil gerade viele emotional auch sehr belastet sind, auf die schönen Dinge zu fokussieren und nochmal darüber nachzudenken, welche kleinen Sachen einen eigentlich glücklich machen. Und das wäre eine sehr tiefgründige, philosophische Frage eigentlich an dich, Fine. Was du jetzt so aus deinem Bauch hinaus sagen würdest, was für dich eigentlich Glück bedeutet, wenn du es jetzt so greifen und fassen müsstest und irgendwie spontan umschreiben müsstest?
Für mich ist irgendwie, Glück hat oft was mit so einer tiefen inneren Zufriedenheit zu tun, die, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, die ich halt manchmal auch verspüre, aber genau auch weiß, was ich dafür tun muss, um die zu verspüren. Ich glaube, das ist so mein Ding, was dann irgendwie immer so meine eigene Challenge ist, also auch sich Auszeiten zu nehmen. Mir ist Meditieren total wichtig, also auch sozusagen sich die Zeit zu nehmen, das, was halt jedem den ganzen Tag passiert und es geht immer alles so krass ab und es ist so viel und ne, so, dass man den Kopf nicht verliert und dass man sich, ich bin ja eine Frühaufsteherin, wie du weißt, das ist für mich eigentlich mit das größte Glück morgens, die anderthalb Stunden, die ich so total für mich habe, mit mir und meiner Routine und irgendwie weiß auch nochmal, wie ich den Tag angehe. Und ich arbeite sehr daran, mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen. Das ist für mich auch so ein, das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an im Beruf, aber das macht für mich total viel aus. Und das ist auch für mich großes Glück, das hinzubekommen. Das sind jetzt sehr, sehr individuelle Fragen. Das hat überhaupt nichts mit Materiellem zu tun. Das kann ich nochmal sagen. Das stelle ich immer wieder fest, ne? Dass das irgendwie so für mich so ein Ding ist. Klar, finde ich irgendwie auch ab und zu mal materielle Werte cool. Also das hat ja jeder, ne? Dann wünscht man sich was sehr. Aber das, da merke ich immer wieder, das ist irgendwie gar nicht mein Glück so. Und deswegen ist ja das für mich irgendwie gerade momentan voll mein größtes Glück, morgens anderthalb Stunden für mich zu haben. Was ist denn für dich?
Voll schön. Das kann ich auch voll gut verstehen. Das ist ja wirklich so, dass man so Ruhephasen, wo man irgendwie Zeit für sich selber hat, auch wirklich einplanen muss, weil ich glaube, das ist was, wo man schnell und ja, an der falschen Stelle spart, wo man dann denkt, oh Mann, dann nutze ich das schon, um irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vorzubereiten, irgendwas nochmal durchzugehen, aber ich glaube, das ist was, woran man nicht sparen sollte, weil es auf lange Sicht einfach unglücklich macht, ja, wenn man sich nicht mit sich selbst irgendwie befasst. Ja, aber meine Mama schreibt gerade schon in die Kommentare, Familie, Freunde, Gesundheit, das ist Glück. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also für mich ist es irgendwie, wenn ich jetzt so einen Moment umschreiben müsste, was es so für mich bildlich ist, dann ist es irgendwie heimzukommen zu meinen Eltern, mit meinem Partner, mit meiner Schwester. So, und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, ein leckeres Stück Kuchen zu essen. Und wir spielen ja auch immer Spiele, Gesellschaftsspiele, voll mein Ding. Und dann irgendwie einfach so gemeinsame Zeit zu genießen und ja, von Sorgen frei zu sein. Also sich nicht Ängste haben zu müssen, was könnte passieren, so diese ganzen Corona-Ängste. Und ich glaube, das ist was, was wir alle im letzten Jahr zum ersten Mal so richtig hatten, dass man wirklich so kollektiv hatte, diese Angst um Menschen, die einem nahestehen, die man liebt, aber auch ein Stück weit um sich selbst. So. Und ich glaube, das ist was, wenn man das nicht hat, ist es viel wert. So. Und das ist, glaube ich, das.
Also ja, ne? Ja. Ich möchte mal kurz noch sagen, dass ich meine Familie natürlich auch, dass meine Familie mich auch total glücklich
falls sie mal zuhört, ne? Hi Mama.
Nicht, dass das hier falsch ankommt, dass ich nur mit mir selbst glücklich bin.
Was aber auch schön ist, natürlich, eigentlich ist das ja auch eine super, also ich weiß ja, dass es bei dir auch nicht so ist, dass es nur von dir selbst abhängt. Ich glaube, das ist auch allen, die dabei sind, irgendwie klar, weil man dich ja voll so auch wahrnimmt als Person, die ja, viele Freundinnen und Freunde und Familie hatten, die da irgendwie einen großen Wert drauf legt. Aber ich glaube, um wirklich glücklich zu sein, muss es auch von einem selbst ausgehen. Also da muss man mit sich selbst irgendwie zufrieden sein, weil sonst hilft auch nicht, wenn das Umfeld gut ist, kann man trotzdem unzufrieden sein. Also das ist ja, es beginnt bei einem selbst.
Genau, das ist der Punkt, weil ich habe mich gerade total wiedergefunden in dem Bild, was du gezeichnet hast. Aber wenn du in dem Moment da sitzt und hast deine Familie da um dich, deinen Partner, ich spiele trinkt ein Glas Cremant und isst Kuchen und in dir ist aber Stress und du musst morgen dies machen, du musst übermorgen das machen und du hast Angst davor und dann kommt das und wie soll das denn alles gehen? Und eigentlich findest du dich scheiße und findest die Welt scheiße. Dann kann ja der Moment so schön sein, wie er will, du spürst es ja nicht. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis für mich, zu sagen, okay, und ich glaube, dann bist du ja auch für, also dann kannst du ja auch allen anderen mehr Glück irgendwie mitbringen, wenn du in dem Moment da sitzt und bist total froh. Ja. So. Und das ist, glaube ich, so die Challenge, aber das ist jeden Tag Arbeit halt, ne? Ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen.
Ja, total. Aber das fand ich jedenfalls voll schön, fand es auch voll die gute Idee, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich eigentlich die Frage stellt, was es für einen selbst bedeutet, was man vielleicht auch dafür tun kann, Menschen im Umfeld glücklich zu machen oder aufzuheitern. Und deswegen an alle, die Woche läuft noch, ich glaube bis zum 14. noch 2 Tage, gibt es coole Veranstaltungen, falls ihr mal reinschauen wollt. Gute Sache.
Ja. Okay, und das war doch wirklich eine sau philosophische Frage. Jetzt denke ich die ganze Zeit nochmal drüber nach. Aber ich finde, es ist wirklich so, ja, aber das ist auch so, es gibt ja Länder mit einem Glücksministerium. Ala Kira, wir würden Doppelspitze beim Glücksministerium machen, oder?
Ja, wie schön das wäre, ja. Aber apropos Glücksministerium, ich habe im Urlaub, lese ich gerade ein Buch von der Diana Kinnert über das Thema Einsamkeit, weil es ich glaube, in England zum ersten Mal ein Einsamkeitsministerium beziehungsweise eine Ministerin gab, die sich darum gekümmert hat. Und das ist auch so ein Ding, das vielleicht sehr konträr zum Thema Glück ist, weil ich glaube, viele Menschen, die sich einsam fühlen, können das Glück nur zeitweise oder in einer sehr verschmälerten Form irgendwie wahrnehmen oder fühlen. Und das finde ich auch ein krasses Thema, über das eigentlich zu selten gesprochen wird. Das war schon vor Corona, glaube ich, wahnsinnig präsent für viele Menschen, vor allem auch für viele junge Menschen, weil Einsamkeit ist ja erstens so ein Tabuthema und zweitens ein Thema, von dem man eigentlich denkt, das haben halt alte Menschen im Altersheim. Oder so, das ist ja das, wo man eigentlich Einsamkeit, wenn man jetzt so ad hoc was sagen müsste, verbuchen würde. Und ich glaube, dass es halt nicht stimmt und dass gerade auch Digitalisierung, Globalisierung viel zur Vereinzelung irgendwie beitragen. Und das Buch ist auch voll spannend, da bin ich jetzt gerade dabei und da macht man sich auch viele so Gedanken, ob man sich selbst schon mal einsam gefühlt hat und ja, was man gegen so Situationen machen kann, aber was man auch gesamtgesellschaftlich machen muss, weil sich Einsamkeit einfach auch mega schlecht auf die Gesundheit auswirkt. So einsame Menschen kriegen öfter körperliche Leiden, Langzeiterkrankungen, sterben früher. So, das ist also voll das Ding und das darf man halt eigentlich nicht tabuisieren und stillschweigen, sondern muss darüber sprechen und da Lösungen finden.
Ja, ich habe Diana Kinnert, ich habe die in Deutschlandfunk Nova in so einem Sonntagmorgensgespräch gehört und da habe ich da auch schon gedacht, das ist krass, dass auch so eine junge Frau so offensiv mit so einem Thema dann arbeitet. Wir hatten das zugegebenerweise in der politischen Debatte schon ein bisschen länger, weil das natürlich irgendwie unter Corona einen besonderen Fokus bekommen hat, dass man denkt, ja krass, was ist denn mit Alleinlebenden? Und ich gebe zu, dass ich auch Debatten erlebt habe, wo der Fokus halt hauptsächlich auf alten Menschen lag. Und ich auch immer wieder mich drum bemüht habe, auch sozusagen die Perspektive nicht nur von jungen, also von sehr jungen Menschen, sondern auch von zum Beispiel Singles in meinem Alter, ja. Mhm. Also das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie total tabuisiert ist, ja. Also ich meine, irgendwie während Corona sind jetzt Dating-Apps auch nicht irgendwie der große Bringer, weil das ja auch nicht sozusagen dann alles so easy geht.
Ja.
Und Bars haben auch zu und dann ist halt auch die Frage, ne? Also klar, du hast Freunde und so, aber das ist ja auch, hat auch was mit Einsamkeit zu tun. Das will man nicht hören. Wenn junge, hippe Leute da sind, dann haben die trotzdem auch die Gefahr, einsam zu sein. Und das finde ich cool, dass man das auch mit jeder, also dass sozusagen die Brille von jungen Menschen, die irgendwie gerade die Wochenenden zu Hause verbringen, wo wir damals irgendwie am Staden gesessen haben und stilles Wasser getrunken haben, so.
Ja.
Dass die, ne, also das ist ja auch krass. Und dann sozusagen aber auch genauso die Perspektive von Menschen, die irgendwie Singles sind, warum auch immer. Oder dann aber auch, natürlich darf man auch die alten und älteren Menschen nicht vergessen. So, das klar, ist vollkommen klar. Aber es darf halt, ne, ich habe manchmal das Gefühl, man debattiert so die Generation da gegeneinander, was Quatsch ist, weil es ja irgendwie alle trifft.
Ja, ist bei so vielen Themen Quatsch, hat man ja auch voll bei Corona gemerkt und auch immer noch, wenn man irgendwie darüber spricht, junge Leute wollen wieder Party machen und halten sich nicht an die Regeln und das ist alles Quatsch. Also generell diese Generation gegeneinander ausspielen hat bisher noch keinem geholfen. So bringt einfach nur Trouble und na. Naja, das war jetzt eine sehr schöne philosophische Einlassung zum Thema Glück und Einsamkeit. Und um die Stimmungskurve wieder nach oben zu treiben, habe ich dir natürlich, Überraschung, eine Quizfrage mitgebracht.
Yeah, ich habe schon die ganze Zeit voll drauf gewartet, ey.
Ja, und sie beschäftigt sich dieses Mal auch passend zu unserem beiden Osterurlaub mit dem Thema Urlaub im Saarland. Also die hatten das gepostet, das ist eine Instagram-Seite. Und die haben ein kleines Quiz zum Thema Wald gemacht. Ich hoffe, du hast es noch nicht gemacht. Du weißt ja, ich bin eine große Freundin vom Wald. Finde es super spannend, mich damit perfekt zu beschäftigen. Und es sind drei schnelle Quizfragen. Und zwar, Fine, wie lange kämpft der Wald mit einer Chipstüte? Und ich biete die natürlich auch an. Ah, okay. Ja. Also mit der Zersetzung, wenn die weggeschmissen ja, wird. Ne? Das ist,
ich habe wirklich gerade mir so einen Fight vorgestellt, ja. Weißt du, wie die so.
Das wäre auch super cool, Gott. Aber es geht natürlich um den Abbau des Produktes, der Chipstüte. Und du hast die Möglichkeit, erstmal frei eine Zahl zu nennen, ein Jahr zu nennen, wie lange. Oder ich gebe dir als Hilfestellung 3 Antwortmöglichkeiten, ohne Telefonjoker.
Also du meinst, dass ich sage, wie viele Jahre es dauert.
Genau, wie viele Jahre dauert es oder wie lange kämpft der Wald mit der Chipstüte, mit dem Abbau der Chipstüte.
Ich sage, ich würde gern 1000 sagen, weiß nicht, ob es vollkommen übertrieben ist, aber ich sag's einfach.
Ja, es ist vollkommen übertrieben, aber ja, es ist vollkommen übertrieben, aber es sind 80 Jahre, was auch voll lange ist. Und
ich wusste nicht, ob ich 1000 oder 120 sagen soll.
Aber gut. Die Frage ist ja auch darauf ausgelegt, dass man falsch tippt. Aber jetzt hast du ja schon mal einen Richtwert, ne? Den wäre jetzt die zweite Frage. Wie lange kämpft der Wald mit einer Windel? Und jetzt gebe ich dir direkt mal als Tipp, da kannst du jetzt in der Dimension ein bisschen was drauflegen. Das ist ein harterer Endgegner als die Chipstüte.
Echt? Wäre ich jetzt nach unten gegangen, weil ich gedacht, da ist ja noch so. Also was wie Watte drin, was jetzt für mich kein so ein also so ein schwer abbaubares Produkt wäre. Deswegen, aber okay, also nach oben, dann nehme ich jetzt die 120, die ich eben im Kopf hatte.
Ja, jetzt war es zu wenig. Es wären 450 Jahre.
Eine Windel?
Ja, also die Windel ist ein Endgegner auf jeden Fall.
Und tja, muss man doch nochmal überlegen, mit so waschbaren Dingen, Windeln zu arbeiten.
Ja, voll, mal. Das ist ein Ding irgendwann krass. Mal. Sollten wir dann an gegebener Stelle in irgendwie, keine Ahnung, xxx Jahren nochmal aufmachen, die Debatte. Und die letzte Frage, wie lange kämpft der Wald mit Zigarettenstummeln? Also kippen diesen Abfallstummeln.
Das ist auf jeden Fall super lange, oder? Also, nee, okay, krass.
Oh, da habe ich nicht dazu geschrieben, was richtig ist. Oh, merde, da habe ich nur 3 Ausfallmöglichkeiten. Aber warte.
Sag die mal diesmal.
A, 5 Jahre, B, 10 Jahre oder C, 15 Jahre.
Ja, ich würde das Höchste nehmen, aber
ich glaube, es ist B gewesen. Ich glaube, es sind 10 Jahre. Aber das muss ich lieber nochmal nachchecken und schreibe es in die Beschreibung rein.
Okay.
Ja.
Aber krass falsch alles, muss ich sagen, aber, leider.
Also wir nehmen auf jeden Fall mal mit, wenn man jetzt es irgendwie zusammenfassen muss. Die Windel ist der Endgegner. Also generell, Leute, werft keinen Müll in den Wald. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ja, ist krass. Also ich habe alles bei 1000 Jahren abgespeichert. Vielleicht funktioniert das dann für mich so krass dann als Blocker, dass ich auf keinen Fall Müll irgendwo. Das also weißt du, so
das Trick. Ist für mich so. Ist hilfreich.
1000 Jahre dauert alles 1000 Jahre.
Das holen wir mit. Find das ist gut. So sehr gut. Ja, viele. Meine nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, nämlich was schätzt du am Saarland besonders? Wir haben jetzt beide wieder viel Zeit im Saarland verbracht. Der eine mit mehr Freizeit, die andere mit weniger Freizeit. Aber was ist so jetzt? Das, was du sagst, das schätze ich am Saarland oder darauf freue ich mich, wenn ich aus Berlin komme.
Naja, ich glaube, das ist so, sozusagen, das hört sich jetzt auch wieder super platt und so nach voll die Standardantwort an, aber allein schon, wenn man in den Flieger einsteigt, weiß man ja, man kennt eine Person oder sogar auch im Zug, egal wie man jetzt ins Saarland kommt, weiß man irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wirklich niemanden kenne, ist sehr gering, so. Und dann kommt man an und ist irgendwie schon so direkt, ne? Also man trifft halt jemanden und das ist so, für mich ist das, hat das auch ganz viel mit irgendwie diesem Gefühl zu tun, zu Hause zu sein, weil ich es irgendwie nie anders kennengelernt habe. Ich meine, du weißt ja, dass ich irgendwie in einem Restaurant groß geworden bin und war so Teil meines Lebens und deswegen ist es für mich so was sehr Besonderes. Trotzdem auch, muss man ja auch sagen, das kann man von oben ja auch ganz gut sehen, dass das Saarland halt auch ultra grün ist und du hast ja dann auch jetzt gerade mit dem Wald und mit spannenden Wegen und trotzdem kann man irgendwie schnell mal irgendwo sein, also mal, es ist nicht so weit bis nach Frankreich und so, also es hat einfach ultra viel Lebenswertes, ja, voll, was jetzt glaube ich wenn jemand irgendwie sagen würde, zeichne deine Traumregion, käme meiner Meinung nach bei 99% der Leuten ist Saarland raus.
Ja, kann ich nur zustimmen. Das Essen schmeckt auch noch. So, gibt echt viele sowieso schöne Ecken. Also ja.
Genau.
Besser kann man auf die Frage nicht beantworten. Also. Ja, ich habe übrigens einen neuen Wanderweg entdeckt, den ich natürlich noch mit dir teilen möchte. Und zwar war ich in Merzig-Wahrland unterwegs, in Perl, und bin da den Panoramaweg gelaufen. Und das hat mich schon sehr abgeholt. Also das ist eine volle 10 von 10 auf den Wanderwegen.
Ja?
Mhm. Also den
ich war mal leg ich dem noch gar nicht so lange her in Wadern, da ist auch so ein Premium-Wanderweg. Weiß nicht, ob es ein Panoramaweg ist oder so, aber der war auch ganz cool. Mhm. Also wir können uns da ja mal austauschen, dass wir uns das gegenseitig schicken, weil der war auch echt schön.
Ja, das ist echt richtig cool am Saarland. Es gibt so viele Premium-Wanderwege. Man kann echt eigentlich super viel unternehmen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man echt noch in, keine Ahnung, an Brustalsee fahren. Also es gibt echt viel, wenn man Urlaub hat, was man hier machen kann und was vor der eigenen Haustür irgendwie schön ist. Und das...
Ja. Und ich finde es auch geil, wenn man ein bisschen Zeit hat, weil sonst bin ich immer so, weißt du, dann gucke ich und wenn dann da steht irgendwie 50 Minuten Fahrt bis zum Start von diesem Wanderweg, da bin ich manchmal dann doch ein bisschen abgeschreckt. Aber eigentlich, wenn man die Zeit hat, eigentlich lohnt es sich halt auch immer, weil 50 Minuten ja immer noch kein Weg ist, um irgendwie einen geilen Weg zu gehen. So.
Ja, das stimmt. Und wie du sagst, man braucht, glaube ich, auch schon die Zeit und auch irgendwie die Umstände, um das eigene Bundesland auch als Urlaubsland zu sehen. Weil im Normalfall ist es ja irgendwie klar, dass man versucht, auch wenn es irgendwie nur in den Nachbarort ist oder ins Nachbarbundesland zu fahren, um irgendwie so ein bisschen Tapetenwechsel zu kriegen. Also ich finde, man beschäftigt sich auch zu wenig damit, was man eigentlich vor der eigenen Haustür hat. Und dafür war der Urlaub jetzt bei mir auf jeden Fall sehr gut. Und an der Stelle für alle Nicht-Saarländerinnen und Saarländer, es gibt hier auf jeden Fall viel zu sehen. Also, und Tourismus boomt hier auch, wenn kein Corona ist.
Kommt vorbei. Ja.
Ja, und dann wären wir eigentlich schon bei der letzten Frage. Das läuft ja wie am Schnürchen. Und
ja, die führt ich bin uns heute auch ein bisschen dankbar, weil ich merke langsam, ich habe seit 4 Tagen nicht mehr so viel geredet, aber ich merke das wirklich gerade so, meine Backe ist taub.
Du Arme. Nee, dann ziehen wir es schnell durch. Und zwar die letzte Frage führt uns zurück so ein bisschen nochmal in die Insights der Politik. Und zwar, welche Eigenschaft braucht man als junge Frau in der Politik besonders? Oder sollte man sie schnell aneignen?
Ich würde ja niemals sagen, du musst so sein oder musst so sein. Würde ich ja nicht machen, weil ich ja glaube, weil wirklich, wenn ich fest davon überzeugt bin, jeder muss es mit seinem Ding machen. Und deswegen würde ich nie sagen, du brauchst die Eigenschaft oder die Eigenschaft, sondern würde sagen, such dir echt was, womit du es schaffst, mit dir selber zufrieden zu werden. Mhm. Ne? Also passt voll, schließt voll den Kreis zu dem, was du irgendwie eben gefragt hast, weil ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel dazu, dass du die Eigenschaften, die du in dir trägst, und jeder hat fantastische Eigenschaften, ja, und jeder ist halt auf seine Art und Weise fantastisch und großartig, dass du die halt rauskehrst. Und ich glaube, das ist sozusagen, aber dafür braucht man, ich glaube, auch das ist halt ein bisschen Arbeit, also dafür braucht man halt auch irgendwie seine Wege und keine Ahnung, ob es jetzt Meditieren, Yoga ist oder ob es Joggen gehen ist oder ob es was weiß ich ist, 3 Stunden Trash-TV gucken, kann ich jetzt auch nicht für jeden beantworten, aber darum geht's, glaube ich. Und nicht zu sagen, ja, du musst super durchsetzungsstark sein und du musst, keine Ahnung, gut reden können oder wissen, wie du dich kleidest oder sowas. Also, ne, das ist ja irgendwie alles, finde ich, individuell total verschieden. Und deswegen wäre das mein Ding so, wenn jetzt mich irgendwer fragen würde. Es kann auch totaler Quatsch sein, dass es für niemanden funktioniert.
Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es überhaupt gar kein Quatsch. Nee, aber das ist eine super Antwort, die kann man einfach so stehen lassen. Ich glaube, das ist der richtige Spirit und ich glaube, damit hat man irgendwie schon genug guten Ratschlag gegeben. Und ja, ich habe mich voll gefreut, dass wir es heute nochmal hinbekommen haben.
Ja,
und
ich finde aber, weil ich halt so viel dann doch geredet habe, würde ich dich gerne noch fragen, wie deine Woche, die jetzt kommt, aussieht, damit wir das uns auch noch irgendwie, hol uns mal mit in deine Woche.
Ja, die Woche habe ich viel zu tun, weil es startet am 15. April nochmal unser nächster Themenmonat. Und zwar befassen wir uns da mit Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, aber natürlich auch mit Mobilität der Zukunft. Und da plane ich gerade einige coole Veranstaltungen. Wir wollen unter anderem zum Beispiel mit dem Stadtbauernhof in Saarbrücken in Kontakt treten, uns anschauen, was eigentlich nachhaltige Landwirtschaft bedeutet. Wir befassen uns natürlich auch wieder mit dem Wald, großes Lieblingsthema von mir, ist ja wahnsinnig wichtig.
Braun-Thema.
Genau, wollen uns aber auch mit dem Thema nachhaltige Mobilität beschäftigen. Im Saarland waren ja schon einige Wasserstoffbusse als ja, Probe im Einsatz.
Vom Bund gefördert.
Ach super, da schließt sich der Kreis. Danke an den Bund.
Kurz betonen.
Ja. Genau, also das werden so ein bisschen die Bereiche sein. Wir wollen einen konsumkritischen Stadtrundgang machen. Da nochmal schauen, wo kommen eigentlich die Produkte, die wir konsumieren, her. Wir treffen uns mit einem Unverpacktladen und schauen, wie man irgendwie bewusster leben kann in dem, was man irgendwie selbst beeinflussen kann. Klar, das geht nicht immer für alle. Nicht jeder muss jetzt plastikfrei werden, aber man kann ja versuchen, sofern man sich das leisten kann, bei ein paar Produkten drauf zu achten und einfach da bewusster zu werden. Auch die Frage, das fanden wir ganz cool, so ein paar Do-it-yourselfs, wenn es um zum Beispiel Waschmittel geht. Für alle Fest- und Flauschig-Hörer, da gab es gerade auch einen guten Tipp, wie man Waschmittel selbst produzieren kann. Ja, und das nehmen wir jetzt nicht nur das Thema Waschmittel, sondern generell das Thema Klima und Umwelt der Zukunft in Angriff. Und da freue ich mich voll drauf. Da stehen jetzt noch ein paar Planungen an diese Woche, bevor dann der Start beginnt. Und ansonsten, ja, ich glaube, das wird so mein Hauptfokus sein. Und natürlich kritisch begleiten, was jetzt mit den ganzen Kanzlerkandidaten und sowas passiert. Das finde ich ja auch immer ganz spannend, wie du weißt. Und bei dir in Berlin, Fine, da ist ja dann wahrscheinlich auch viel los wieder.
Ja, also wirklich, wirklich viel los. Und aber ich kann euch versprechen, dass ich euch ein bisschen mit in meiner Story hole. Und das ist meine Antwort. Und um jetzt wirklich so ein bisschen Ich weiß gerade gar nicht, wie gesagt, ich glaube, das war dann doch viel zu viel gequatscht heute. Großes Problem von Politikern, die quatschen immer so viel. Das sage ich dir, das ist wirklich ein Problem.
Verordne ich dir jetzt Couch und Feierabend, Fine, und hoffe, es wird schnell besser. Wünsche dir eine super Woche. Freue mich natürlich, wenn wir ein bisschen was mitbekommen auf deinem Kanal. Und freue mich schon sehr auf den nächsten Montag mit dir.
Ich freue mich auch und ich gebe mir Mühe und freue mich aber auch immer zu schauen, was du so treibst.
Sehr gut.
Bis
mach's
bald,
gut,
liebe
bis dann,
Kira.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.